Bevor es losgeht, möchten wir uns ganz herzlich bedanken bei euch. Wir freuen uns sehr über eure Unterstützung bei PayPal und eure Likes und Kommentare bei Instagram. Eure Interaktion hilft uns dabei, unsere Reichweite zu erhöhen und so neue HörerInnen zu gewinnen. Wenn ihr uns weiter unterstützen möchtet, dann spendet Herzen, teilt unsere Folgen und bewertet uns auf den Plattformen, auf denen ihr uns hört. Und wenn ihr uns finanziell bei unserer Arbeit supporten wollt, dann unterstützt uns gern über PayPal. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen.
Josef, jetzt ist es ja fast beinahe schon September, also das Jahr eigentlich schon wieder vorbei, gefühlt. Und wir werden gleich über eine prominente Lieblingsbuchliste sprechen. Und da wollte ich natürlich von dir mal wissen, ob du jetzt eigentlich für dieses Jahr schon so ein Buch im Kopf hast, was du so als dein Lieblingsbuch 2026 bezeichnen würdest.
Boah, schwierig. Wir machen das im Dezember auch nochmal, ne? Mhm. So eine Liste, wo man sich dann schön vorbereiten kann. Aber tatsächlich muss ich dir sagen, aus dem Kalten heraus, ich habe ja, nachdem du es vorgestellt hattest, von Volker Sieler Fragen an den Yeti gelesen und musste schon sagen, als jemand, der London sehr mag, ich mochte das Buch sehr, sehr gerne. Also das ist auf jeden Fall auf meiner Top-Liste. Gibt es bei dir eins?
Ja, also ich habe ein gutes Lesejahr bis jetzt. Das heißt, eigentlich haben mich viele Bücher so richtig begeistert. Ich würde auch vielleicht...
Schön, wie deine Stimme da so runtergeht. Begeistert.
Ja, man hört es mir an. Ja, ich schwanke gerade zwischen zwei Sachen, weil wie du weißt, ich habe dir das natürlich schon erzählt, habe ich jetzt angefangen, Game of Thrones zu lesen, einfach weil ich Lust hatte auf ein richtig krasses Epos mit ganz viel Bänden. Und ich muss sagen, es geht mir schon sehr gut rein. Also das macht einfach wahnsinnig viel Spaß, obwohl es auch ganz schön eklig ist manchmal. Das soll also nicht unerwähnt bleiben, aber ich mochte auch ganz viel von der Lyrik, die wir besprochen haben, zum Beispiel Lift Hastum, Oben die Erda, bei Cookbooks erschienen. Also ich könnte, glaube ich, jetzt eine lange Liste machen und muss mich dann Ende des Jahres eher ein bisschen beschränken. Aber lass uns mal reingehen in die Liste von jemandem, der richtig viel Aufmerksamkeit dafür bekommen hat.
Im Vulkan.
Barack Obamas Lieblingsbücher 2026 sind ja jetzt schon Anfang August in aller Munde. Er teilt das dann immer auf Instagram und die Verlage freuen sich natürlich, wenn sie draufstehen. Ich habe mal 4 Titel mitgebracht, die es auch auf Deutsch gibt oder bald geben wird und habe dann noch einen kleinen Special-Ergänzungstipp dabei. Wir gehen rein. Bestseller-Autorin Tajari Jones schreibt über 2 schwarze junge Frauen, die in den 50er Jahren in Louisiana aufwachsen und neben diesem ganz normalen Coming-of-Age-Wahnsinn und diesem herrschenden Rassismus auch mit der Tatsache zu kämpfen haben, dass sie ihre Mütter nie kennengelernt haben. Was ich schon mal eine super Ausgangsbasis für einen Roman finde, weil ich weiß nicht, aber ich finde, wenn man jetzt mal so in Gesellschaft ist und Leute neu kennenlernt, vielleicht auf so einer Party oder so, und man kommt auf so existenzielle Aspekte zu sprechen. Ich finde, man hat sofort so einen Draht zu den Leuten. Das war früher so mit den Kindern die Scheidung, also die Scheidungskinder. Das ist so mit den Kindern, die irgendeinen Elternteil nicht kennen oder getrennt erzogen, aufgewachsen sind. Und ich merke dann irgendwie immer, das ist eine super Basis, um sich mit jemandem anzufreunden, obwohl man die Person, also obwohl da sonst vielleicht gar nicht so viel Gemeinsamkeit da ist, weil diese Sachen aus der Kindheit irgendwie ganz schön verbinden. Und das ist hier eben auch der Fall. Annie und Nisi heißen die beiden und deren Wege, obwohl sie so eng waren, die trennen sich dann erstmal, weil sie beide unterschiedliche Richtungen einschlagen nach der Schule. Aber sie werden sich wiedersehen und das unter ziemlich tragischen Umständen. Ja, Obama liebt dieses Buch, Oprah liebt dieses Buch. Und was ich toll finde, dass das Buch sich eben trotz dieses Settings und der Probleme der Figuren und so weiter erstmal nicht so sehr durch diesen reißerischen oder überhaupt einen reißerischen Plot auszeichnet, sondern durch die Atmosphäre und die Figurenentwicklung, was ich für einen Bestseller immer toll finde, weil es den Fokus nochmal auf andere Sachen lenkt. Ebenfalls sehr, sehr bekannt ist Pulitzer-Preisträger Colson Whitehead. Der hat jetzt auch wieder ein neues Buch, Cool Machine. Da sind wir jetzt in den 80er Jahren in New York, in Harlem. Es ist eine Art Gangsterroman in den Reagan-Jahren. Das heißt Immobilienboom, Kapitalismus, viel gute Musik, um jetzt mal so ein paar oberflächliche Schlagworte zu sagen. Der Roman dreht sich um einen Geschäftsmann und leidenschaftlichen Vater, Ray Carney, der was mit Möbeln macht und der so ein bisschen, ja, eine dunklere Vergangenheit hat, die er aber komplett hinter sich gelassen hat. Allerdings will seine Frau dann einen Kredit für eine Reiseagentur aufnehmen und der wird ihr verweigert und das sorgt dafür, dass er so ein bisschen zurückkehrt zu diesen einstigen Geschichten, die ihn begleitet haben. Er war nämlich mal Hehler und er nutzt jetzt, ich sag mal, diese Kompetenzen, um im Astoria Hotel einzubrechen.
Das sind so ein bisschen Breaking Bad Vibes auch.
Ne? Ja, und er will dann die Goldmedaille von Jesse Owens stehlen. Kennst du den?
Natürlich, den Sprinter, den berühmten,
ja,
der
ganz
in
genau.
36 in Deutschland bei den Olympischen Spielen mitgemacht hat.
Viermal Gold geholt hat.
Sprinter.
Ja, das Ganze hat also eine große historische Dimension, die uns hier auch sehr interessieren kann, denn dieser Protagonist, der die Goldmedaille stehlen will, gerät in ein Netzwerk rund um afrikanische Raubkunst. Und da entspinnt sich dann auch viel, entspinnen sich viele moralische Fragen. Und genau, Jesse Owens ist natürlich auch nochmal so eine Figur, die man kennen sollte, afroamerikanischer Sprinter und Weitspringer, der in Nazi-Deutschland damals viermal Gold gewonnen hat. Und das Publikum hat ihn extrem gefeiert. Aber Hitler war das natürlich nicht recht, der wollte die Spiele und hat die Spiele zu Propagandazwecken missbraucht und hat sich dementsprechend feindselig gegeben. Also auch einen Roman, auf den ich sehr, sehr gespannt bin. Zwei habe ich noch. Du kennst George Saunders, oder? Von dem hast du doch auch schon
natürlich
mal gesprochen, verschiedentlich.
Ja, ein Autor, der sehr, bei dem immer was passiert, bei dem sehr viel Action ist sozusagen und der auch von den Ideen, von der Fantasie, das ist wirklich ein sehr fantasiebegabter Autor, der sich auch nicht scheut, da auch sich keine Grenzen zu setzen. Das Buch, wofür er sehr, sehr viel Anerkennung bekommen hat, war ja Lincoln in Bardo, wo es um den Präsidenten Abraham Lincoln geht, der eben in diesem Bardo ist, dieser Zwischenbereich zwischen Tod und Leben irgendwie. Und da ist der mit ganz vielen anderen Figuren. Das Buch spielt eigentlich auf so einem Friedhof und die ganze Zeit reden die da miteinander, die Toten mit den Neuankömmlingen. Mhm. Und es geht um irgendwie, wie das damals war. Und dann tauchen irgendwie Soldaten auf, die damals gekämpft haben im Unabhängigkeitskrieg oder auch in diesem Bürgerkrieg, in dem amerikanischen. Und das ist tatsächlich ein unfassbar faszinierendes Buch gewesen. Also das habe ich damals auch gelesen. Was ist es denn jetzt? Sind es Erzählungen jetzt?
Nein, es ist wieder ein Roman. Und ich finde, du hast jetzt ganz viel genannt, was auf dieses Buch auch zutrifft. Es ist nämlich so, dass dieser Roman, Nachtwache heißt er, so ein bisschen als Neuinterpretation der Weihnachtsgeschichte gehandelt wird von Dickens. War auch schon verschiedentlich Thema bei uns. Hier ist die Hauptfigur ein alternder Ölmagnat. Also ein sehr, sehr reicher Mann, der dem Tod näher kommt und immer mehr Besucher empfangen muss. Reisende aus fernen, von Naturkatastrophen heimgesuchten Erdteilen, aus lang vergangenen Lebensphasen. Menschen, die sein Leben irgendwie gestreift haben oder dessen Leben er beeinflusst hat. Und hier geht es wieder um diese Grenze zwischen Leben und Tod. Das ist ganz interessant und ich glaube, auch hier spielen Dialoge und all das aufzuarbeiten, was im Leben passiert ist, ebenfalls eine große Rolle. Also es ist so, dass es so eine Figur gibt, eine Art himmlische Sterbebegleiterin, die vom Himmel fällt und in dessen Vorgarten landet, um ihm eben beim Sterben zu begleiten. Das ist Jill. Und Jill soll eben eigentlich Trost spenden, wenn die Seelen in den Himmel gehen. Also so eine Art Engelsfigur vielleicht. Und gleichzeitig läuft das dann total aus dem Ruder, weil da einfach ein Leben zur Verantwortung gezogen wird letztendlich. Und die Idee finde ich super spannend. Und wenn du auch erzählst, dass diese Dialoge so wahnsinnig rasant sind, Spaß machen und gleichzeitig das Ganze auch immer so eine Dimension hat, die man sich am Anfang gar nicht vorstellen kann, dann wird das, glaube ich, ein ganz ähnlich gelagerter Text sein und glaube ich, auch schon Bestseller. Also,
gibt es den schon auf Deutsch?
Also es ist angekündigt.
Okay, das heißt, könnte man vielleicht mal Richtung Weihnachten gucken.
Ja, stimmt, wäre eigentlich eine schöne Weihnachtsfolge, wo man dann mal Dickens Reloaded quasi sich anguckt. Gut, letztes Buch von der Liste auf Deutsch sind Ben Lerners Roman Transkription. Und da kommen wir jetzt schon ganz nah ran, auch so ein bisschen an das Thema der heutigen Folge. Wir nähern uns. Es wird ja heute viel um Dialoge gehen und das Sprechen über Texte. Und hier geht es um einen Roman, der im Prinzip eine Interviewsituation ist. Es ist ein Mann, der will seinen hochbetagten Mentor, also auch wieder einen alten Mann, am Ende seines Lebens interviewen. Und vorher im Hotel, bevor er gerade los muss, fällt ihm sein Handy ins Klo. Das heißt, er kommt ohne Aufnahmegerät und kann das sozusagen nicht mitschneiden und verschweigt das aber. Er traut sich irgendwie nicht, das zu sagen. Und daraus entspinnt sich dann eine Geschichte, die bizarr ist, die emotional ist und in der es um drei Männer geht und um die Fragen, was macht eigentlich einen guten Freund, einen guten Vater und einen guten Menschen wirklich aus? Und auch das ist, finde ich, ein bisschen ähnlich gelagert wie das Buch, über das wir vorher kurz gesprochen haben. Diese Rückschau und die Verantwortung, in die hier diese männlichen Protagonisten genommen werden. Ich bräuchte drei Leben, um das alles zu lesen oder eben deine Hilfe. Also das diskutieren wir noch aus, wer da sich was genauer anschaut. Aber ich habe dir noch was mitgebracht als meinen persönlichen Tipp für die letzten Hochsommertage. Stand übrigens nicht auf Obamas Liste, aber bei ganz vielen anderen. Und zwar Fiasco von Tony Tulatimuti. Über das Buch hat die Autorin Carmen Maria Machado gesagt, Tulatimuti ist ein Perverser, ein Wahnsinniger, ein eiskaltes Genie. Und wenn man das Buch kennt, dann versteht man diesen Blurb auch nochmal besser. Ich habe dir mal den Klappentext mitgebracht und dann gehen wir mal rein ins Buch. Und zwar steht hier hinten Folgendes drauf. Von der Kritik gefeiert, von Lesern leidenschaftlich diskutiert, erzählt Tony Tulatimuti so brillant wie zum Tod cringen komisch von Millennials, Misfits und Masturbateurs. Ein Buch wie ein Molotow-Cocktail auf die Strömungen des Zeitgeists. Ich sag mal so, ich hatte Angst und große Lust, das zu lesen, nachdem ich diesen Klappentext mir angeguckt habe. Ich wollte irgendwie auch wissen, was es mit all dem so auf sich hat. Das sind 7 Erzählungen, deren Personal übergreifend auftaucht. Das heißt, es gibt immer so kleine Zusammenhänge zwischen den Geschichten und großes Wiedererkennen, wenn man dann merkt, wie die Figuren zueinander stehen. Zum Beispiel gibt es eine Geschichte über einen Mann, der sich Feminist nennt und dann zum Incel wird. Und da werden einige bitterböse Charakteristika ausgepackt. Also so ein paar kleine Details sind zum Beispiel, dass er sich nach außen als asexuell labelt, aber eigentlich einfach Jungfrau ist. Und das nicht zugeben will und jetzt endlich mal eine Frau kennenlernen möchte, mit der er schlafen kann. Er meldet sich also unter anderem in einem Datingportal an und legt dann eine knallharte Berechenbarkeit an den Tag. Und das steigert sich hin bis zu einer Selbstbeschreibung auf diesem Datingprofil, die quasi aufgrund der Heuchelei eine einzige Red Flag ist. Und die habe ich dir mal mitgebracht, weil dann kriegt man auch so ein bisschen einen Einblick in das, was Tulatimuti da schreibt. Und du kannst mir ja mal sagen, ob du diese Person daten würdest aufgrund dieses Profils. Also, da steht er, ihn, sein oder Pronomen deiner Wahl. Consent steht für mich an erster Stelle. Abtreibungsultra. Liebe Bücher, Thai-Food, ein Glas Vino Verde auf dem Balkon, lange Gespräche. Bücher, sagte ich das schon? Normalerweise findet man mich in unserem schönen Städtchen in einem Buchladen oder einer Patisserie, wenn ich nicht gerade dabei bin, das imperialistisch-heteronormative Patriarchat zu stürzen. Aber ich sag auch gerne mal, leckt mich doch und genieße unseren Agnes-Wada-Filmabend zu Hause mit anschließender Diskussion. Und vielleicht einer kleinen Kuschelsession? Natürlich koche ich selbst, danke Mom, also freu dich schon mal auf einen Hammerbrunch. Den Rest erspare ich dir jetzt. Aber du konntest dir das Grinsen aber nicht wirklich, ganz verkneifen.
Ne? Also das ist genau die Art von Performative Mail, die so extrem ätzend ist.
Ja.
Ne?
Und so unsympathisch wie diese Figur sind ganz, ganz viele seiner Figuren. Diese Figur hier verkracht sich übrigens mit einer non-binären Person aus der WG. Die lernen wir dann nochmal in einer anderen Geschichte genauer kennen. Auch eine Hammerfigur. Und in einer anderen Geschichte geht es zum Beispiel um eine Frau, die bis zur Selbstzerstörung geht, um endlich Anerkennung zu finden. Ähnlich schlecht wegkommt so ein Longevity- und Selbstoptimierungsanhänger, der in seinem Wahn dann versehentlich einen Kult gründet und wegen Menschenhandel gesucht wird. Da denkt man natürlich nicht gerade von weit her an die Tate-Brüder. Und sehr verstörend und dann sogar grotesk bis hin zur absoluten Absurdität ist die Geschichte eines schüchternen, homosexuellen Thai-Amerikaners, dessen Fetisch derartig aus dem Ruder läuft, dass ich nicht mehr wusste, ob ich das noch weiter lesen kann und quasi wie bei so einem Autounfall dann einfach so voyeursmäßig diese Geschichte mir reingezogen habe. Also dieses Buch schont einen echt auch als Leserin überhaupt nicht.
Wie sind denn die Geschichten verbunden?
Also zum Beispiel ist die non-binäre Figur ein Geschwister dieses Thai-Amerikaners, der dann wieder eine eigene Geschichte bekommt. Der Incel ist in der WG mit der non-binären Figur und hat aber auch eine eigene Geschichte. Die lernen dann am Rande noch diese Frau kennen. Also der Incel hat dann ein Date mit dieser Frau. Und jede Geschichte genau, greift sozusagen als Anker immer wieder in diese Konstellation, in diese gesellschaftliche Konstellation ein.
Und das sind dann so einzelne Kapitel oder ist das
ganz
so ein
genau,
Fluss?
Die Geschichten sind so zwischen 20 und 50 Seiten lang. Und macht natürlich auch diesen Effekt auf, dass man sich selber fragt, wenn man so in seinem Umfeld unterwegs ist, so mit welchen Abgründen habe ich es eigentlich zu tun, wenn ich zum Beispiel dann mal einem entfernten Bekannten begegne oder jemandem, den ich mal von früher in der Schule irgendwie kenne. Also so in etwa ist das gebaut. Auch sehr, sehr cool, weil dadurch das Ganze nochmal einen größeren Zusammenhang bekommt. Und zwar auch im übertragenen Sinne diesen gesellschaftlichen Zusammenhang. Tula Timuti ist vielfach ausgezeichnet worden, sowohl für sein Erstling Private Citizens, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, das wird jetzt bestimmt bald übersetzt, auch wegen des Erfolgs von Fiasco, und er lebt in New York. Er ist natürlich Millennial und nur deshalb kann er sich so großartig über sie auslassen. Und wenn man nicht ganz verbittert ist und vor allem davon überzeugt ist, dass ein Autor nicht die Ansichten seiner Figuren teilen muss, dann ist das ein riesiges, verstörendes Vergnügen. Und es wurde auch von einem Trio übersetzt. Ich glaube, das muss man auch, damit man ab und zu mal eine Pause hat von diesen Texten. Und zwar von Stefanie Jacobs, Stefanie Ochel und Jan Schönherr. Ist erschienen bei DTV und mein Spätsommertipp für alle, die sich nochmal richtig geben wollen.
Die helle Kammer.
Lynn, lass uns zum Start unseres heutigen Themas mal ins Jahr 1966 gehen. Und zwar genauer in den Dezember. Dort lief nämlich in den Kinos der Film Wer hat Angst vor Virginia Woolf. Sagt dir da was zufällig?
Ja, dieser Name sagt mir was, aber ich glaube, ich habe den nie gesehen.
Genau, es ist ein Theaterstück von Edward Albee. Virginia Woolf spielt am Rande sozusagen als Thema eine Rolle. Eigentlich ist das Setting ein Paar an der Uni, er ist, glaube ich, Dekan und sie ist die Tochter von einem einflussreichen Dings auf jeden Fall, oder er ist Professor. Die laden ein jüngeres Paar, die gerade erst an die Uni kommen und da anfangen zu arbeiten, zu sich ein. Und eigentlich wird das jüngere Paar Zeuge, wie das ältere Paar ihre Ehe vor ihnen zelebriert, aber auf die schlimmstmögliche Weise. Also die machen sich einfach gegenseitig komplett fertig. Es ist so ein Kammerspiel, wo sozusagen eine ganze aufgestaute Hass zwischen den Eheleuten sich Bahn bricht.
Das erinnert mich ein bisschen an die zweite Staffel von Beef.
Ja.
Wo ja auch so ein Junges und ich meine, das total Kammerspielhafte geht dann beiseite, weil genau, sich es extrem auffächert.
Genau. Ich würde sagen, Beef ist dagegen eine moderne, zärtliche Version. Weil
oha,
das ist wirklich, der Hass ist was ganz anderes. Also das kannst du dir nicht vorstellen, wie quasi, da gibt es einfach nichts Liebes so richtig mehr zwischen den beiden, sondern es ist wirklich so, einer versucht das schlimmer zu machen als der andere und Edward Albee hat einfach ein unfassbar beklemmendes, bis heute beklemmendes Stück geschrieben. Das war damals, und das ist ganz interessant, das war damals am Broadway schon ein Riesenerfolg und Mike Nichols hat das dann verfilmt und hat besetzt Richard Burton und Elizabeth Taylor. Und da muss man einfach wissen, damals, als sie das gedreht haben, waren die das Glamour-Paar sozusagen der Zeit.
Waren die auch zusammen?
Die waren zusammen. Richard Burton war dieser walisische Schauspieler, extrem begabt, aber stark dem Alkohol verfallen. Sie waren ein Hollywood-Kinderstar, die sozusagen seit Kindheit an berühmt war. Extrem berühmt, tablettenabhängig auch. Und beide haben eben, wie gesagt, also ihre Beziehung extrem öffentlich gelebt. Also die haben in Hotels gelebt, die hatten immer so einen riesen Tross um sich rum, egal wo sie hingekommen sind. Und hatten auch oft Journalisten dabei, die Fotos gemacht haben von ihrem Frühstück und von allen möglichen Sachen. Also es ging wirklich immer alles um die Welt.
Reality-TV.
Genau, und jetzt stell dir vor, jetzt nimmt Mike Nichols diese zwei, um diese Ehe zu spielen. Und die finden sich plötzlich in so einem sehr intimen Drehsetting wieder, wo sie dieses Kammerspiel reenacten. Und aber auch ihre ganzen eigenen schwierigen Gefühle füreinander mitverarbeiten. Und das hat einfach sozusagen, da ist so viel zusammengekommen, dass einfach ein Film rausgekommen ist, der bis heute extrem sehenswert einfach ist. Ne?
Haben die sich danach dann scheiden lassen?
Nö. Nö, die haben dann erstmal noch weitergemacht. Also die haben sich auch bis zum Ende, glaube ich, geliebt, aber die sind nicht bis zum Ende zusammengeblieben. Mhm. Und das bringt uns aber jetzt zu unserem nächsten Film, nämlich Die Invite. Der läuft ja gerade in den Kinos und die Regisseurin Olivia Wilde, übrigens hat sie sich ihren Künstlernamen nach Oscar Wilde gegeben, also auch sehr literaturinteressiert und affin, hat gesagt, dass sozusagen ihr großes Ziel beim Machen von The Invite ein Film ist, der so diese, ja, der von der Art her ist, wie Wer hat Angst vor Virginia Woolf?
Mhm.
So. Und in dem Zusammenhang hat sie den Begriff, und den fand ich irgendwie ganz schön, über den wollen wir heute auch ein bisschen reden, Conversation Starter genommen. Das ist sowas, ja, vielleicht sowas Amerikanisches, aber der Wunsch war sozusagen für sie, einen Film zu machen, wo man als Paar oder mit Freunden reingeht und dann geht man raus und das regt sofort an zum drüber reden, zum irgendwie sagen so, ey, was haben die denn da gemacht? Wie würdest denn du das? Wer war denn da jetzt im Recht in diesem? Und das hat man natürlich stark bei so Filmen, wo Leute einfach streiten oder wo eine Auseinandersetzung stattfindet, ne? Du erinnerst dich bestimmt auch noch an Gott des Gemetzels, was ja auch so ein Film ist, der in so eine Richtung geht. Ne? Mhm. Also das Thema von The Invite sind langjährige Paarbeziehungen, kann man sagen. Und ich würde dir auch da kurz das Setting erzählen. Der Film spielt in San Francisco. Joe kommt nach Hause, er ist Musiklehrer. Er hasst eigentlich seinen Job, weil eigentlich wäre er gern, also eigentlich hat er in meiner Band gespielt und er hätte eigentlich gerne eine Musikerkarriere gehabt.
Das ist das Klischee des Musiklehrers.
Es ist das Klischee und er ist unglücklich.
Ja, wenn ich ein Klischee wäre, wäre ich auch unglücklich.
Genau. Und seine Frau Angela sitzt zu Hause und die hat sich um die Kinder gekümmert und hat irgendwie aber auch so ihre Karriere so aufgegeben quasi und leidet darunter, dass er immer so unglücklich ist und quasi er ist so mit der Einzige, den sie so tagsüber sieht, außer ihren Kindern und bringt die ganze Zeit schlechte Laune mit und das frustriert sie halt auch komplett. Und die zwei sind jetzt seit 15 Jahren verheiratet, das geht schon eine ganze Weile so, dass die sich einfach gegenseitig unfassbar auf die Nerven gehen.
Ja.
Er kommt rein, hat Rückenprobleme, weil er Fahrrad fahren muss jetzt.
Sowieso, na klar.
Er muss Fahrrad fahren und sie ist schuld, weil sie ihn zwingt, Fahrrad zu fahren. Und dann liegt er halt da auf dem Boden, wie so Maikäfer, gespielt von Seth Rogen. Der passt da natürlich perfekt dahin.
Perfekte Besetzung, ja.
Und sie sagt, hast du den Wein dabei? Und er sagt, hä, warum? Und warum ist hier alles so schön hingerichtet? So, was wird das hier? Und sie sagt, die Nachbarn kommen jetzt zu uns heute. Das habe ich dir doch gesagt. Und er natürlich, nee, hast du mir nicht gesagt. Und die können nicht kommen, das geht auf keinen Fall. Die fangen sich an zu streiten. Und das sind die Nachbarn von oben. Und die Nachbarn von oben haben immer so lauten Sex, dass er sich schon mehrfach überlegt hat, quasi hinzugehen, um was zu sagen. Und sie immer gesagt hat, du gehst da jetzt nicht hoch. Lass die einfach in Ruhe ihren Sex haben. So. Das ist so die Grundkonstellation. Und dann klingeln diese Nachbarn. Und normalerweise machen sie es ja so, dass sie in solchen Filmen dann erstmal so tun, dass Paar das drinnen ist, als ob alles okay wäre.
Ja.
In dem Film nicht. Der sagt einfach direkt so, also der Streit geht einfach direkt weiter. Die zwei stehen dann halt plötzlich in der Tür. Dann lassen sie sie rein. Und dann entsteht da eben so eine Viererkonstellation. Das Paar, was jetzt von oben kommt, ist die Psychotherapeutin Pina, gespielt von Penelope Cruz, und der Körpertherapeut Hawk, gespielt von Edward Norton. Die sind sehr touchy, könnte man sagen. Also immer so mit noch eine Hand auf den Arm legen, noch irgendwie, ne? Du kannst es dir vorstellen. Und das ist jetzt kein Spoiler, das kommt auch schon im Trailer. Die zwei schlagen den zwei unten dann vor, sie könnten ja alle zusammen Sex haben. Das wird dann, das bringt das Ganze dann komplett zum Eskalieren. Und wollte ich dich fragen, eigentlich habe ich schon eine Ahnung, aber wäre das ein Film, für den du dich erwärmen könntest?
Ja, natürlich. Ich liebe diese Filme. Ich liebe Gottes Gemetzels. Ich habe jetzt festgestellt, ich muss unbedingt Wer hat Angst vor Virginia Woolf sehen, nachdem du mir das beschrieben hast. Ich mochte auch ganz gerne Der Vorname. Kennst du den?
Ja, klar.
Das ist so ein bisschen so eine ähnliche Sache.
Man hat immer irgendeinen Aufhänger, ne?
Genau, und da ist es ja der Aufhänger, dass ein Paar es erwartet ein Kind und dann fragen die Leute, wie es heißen soll bei dieser Dinnergesellschaft und die sagen aus Spaß halt Adolf. Und dann wirklich zerbricht einfach in allen irgendwie etwas und es entspinnt sich so eine Riesendebatte. Und gerade diese Settings faszinieren mich so, weil da funktioniert ja alles. Wirklich alles über die Dialoge. Es steht und fällt mit den Dialogen, die müssen sitzen. Du weißt, ich persönlich, ich schreibe ja keine Dialoge. Ich habe davor den größten Respekt. Ich habe das Gefühl, das ist fast wie so eine eigene Gattung irgendwie. So Romane, Texte, die komplett auf Dialogen beruhen und funktionieren, die passen natürlich auch gut in den Film rein, ne? Also um zu adaptiert zu werden. Es ist ja auch ein Theaterstück der Gottesgemetzels gewesen.
Genau, von Yasmina Reza. Und auch hier haben wir es wieder mit einem Theaterstück zu tun. Es ist eigentlich ein spanisches Theaterstück von Chess Gay. Und das wurde auch also in Spanien schon verfilmt. Das wurde, glaube ich, in 6 Ländern oder so verfilmt. Mhm. Unter anderem auch in Korea und auch in Deutschland.
Ach, immer mit unterschiedlichen Schauspielern?
Ja, und auch unterschiedlich adaptiert dann immer,
du? Okay.
Also offensichtlich ist das einfach ein Thema, was so sehr universell ist. Ich würde aber schon sagen, ohne die anderen gesehen zu haben, würde ich jetzt einfach vom Stand weg sagen, dass das mindestens zu den besten Verfilmungen davon gehört.
Mhm.
Und da spielt ja viel Verschiedenes rein. Da spielen die Dialoge rein, also das Drehbuch. Das haben hier Will McCormack und Rashida Jones geschrieben und das ist, glaube ich, wirklich ein fantastisches Drehbuch. Dann ist es eine fantastische Regie von Olivia Wilde und dann haben die Schauspieler und Schauspielerinnen Also ich habe dir die Namen gesagt und ja, die haben alle super viel dazu beigetragen. Es gibt Stellen in diesem Film, die haben die einfach quasi aus dem Stand weg selber gemacht.
Improvisiert.
Wo die, genau, wo sie gesagt haben, es gibt, also hat Olivia Wilde erzählt die Geschichte, dass Edward Norton zu ihr gesagt hat, ich mache an der Stelle einen Monolog und ich bringe den dir morgen mit und ich sage das und dann filmen wir einfach deine Reaktion darauf ganz genuin quasi. Du weißt nicht, was da kommt. Und dann hat er halt, also es, wenn die den, die den Film schon kennen oder sich dann angucken, eben sehen, was er dann da erzählt. Und das ist einfach so eine krasse Story, die er da erzählt und ihre Reaktionen darauf sind so cool. Also ne, die haben sich wirklich, die haben dieses, diese Situation auch geworkshoppt. Also die hatten Zeit, wirklich das zu üben, zu spielen miteinander, auszuprobieren. Und da entsteht wirklich ein fantastischer Film oder ist ein fantastischer Film entstanden. Und wenn wir immer über Literatur reden und sowas, dann ist so ein Film wirklich ein, den man mir wirklich empfehlen kann, wo der Hype auch berechtigt ist und wo wir vielleicht auch sagen können, das ist so ein Conversation Starter, der funktioniert so. Und da binden wir jetzt quasi gleich das Buch an, über das wir jetzt reden, von Bell Burden, Fremde. Weil das ist auch so ein Buch, da bin ich mir ziemlich sicher und ich habe auch schon geguckt, also in Amerika sowieso, da ist das, war das ewig lang New York Times Bestseller und da gab es eine riesen Debatte. Oprah Winfrey fand das Buch toll und alle möglichen anderen Leute, die Einfluss haben in der amerikanischen Kulturszene. Es wird auch verfilmt mit Gwyneth Paltrow für Netflix. Und parallel dazu ist es aber auch so, dass man auch jetzt hier, wenn man es googelt, das ist jetzt, glaube ich, gerade erschienen, müsste jetzt gerade so vom Erscheinungsdatum so sein, gibt es eigentlich in allen großen Medien Besprechungen davon und auch auf Instagram findet es schon statt. Lynn, wir sprechen ja auch oft über Bücher, die nicht so im Fokus sind sozusagen, sondern die wir in den Fokus bringen wollen. Hier ist es jetzt mal andersrum und wir wollten es uns aber trotzdem mal angucken. Ich gebe dir auch da kurz das Setting und dann fragst du einfach mal, so haben wir es uns abgemacht, was dich interessiert an dem Buch.
Ja, genau.
Und ich versuche dann zu antworten.
Man hat ja
und
schon viel davon gehört.
Ob ich
gehört.
Der Experte dafür bin, ne? Wir haben gesagt, in die Invite geht es um Paare, die sich auf die Nerven gehen seit Jahren. Mhm. Hier haben wir eigentlich das komplette Gegenteil. Hier haben wir ein Paar, Bell Burden und ihr Mann James. Er ist Hedgefondsmanager. Sie stammt aus einer sehr wohlhabenden, sehr schillernden amerikanischen Familie. Und die haben zwei Töchter und einen Sohn. Sie leben in New York, aber haben auch ein Haus auf Martha's Vineyard, also in dieser reichen Gegend auf dieser Insel. Das heißt, sie sind gut situiert. Sie haben keine finanziellen Sorgen oder Nöte. Und sie haben eine Ehe, wo einfach alles läuft. Also mit einer klaren Rollenverteilung. Es gibt keinen Streit, es gibt keine Auseinandersetzung, es gibt keine Abnutzungserscheinungen. Bis der Mann eines Tages sagt, ich gehe jetzt. Also erst kriegt sie einen Anruf, wo jemand sagt, dein Mann hat eine Affäre mit meiner Frau. Und dann sagt er erst so, ja, das ist so.
Also direkt danach.
Direkt danach. Und aber eigentlich, sagen wir mal, 2-3 Stunden später sagt er, ich gehe jetzt und ich will unser Leben nicht mehr. Und du kannst alles behalten, die Kinder. So, ich will einfach nicht mehr. Ich bin weg. Und das war's dann auch erstmal. Also er schreibt dir dann hin und wieder SMS, aber es gibt auch in dem ganzen Buch gar keine Erklärung dafür. Er ist einfach weg. Er sagt dann einmal, sagt er in so einer kurzen SMS, es ist was in mir zerbrochen, das ist nicht deine Schuld. Unser Leben geht für mich nicht mehr. Und dann ist sie halt mit den Kindern da sozusagen und fällt halt aus allen Wolken. Also es ist eben nicht wie bei der Invite, dass sie sagt, da gab es einen schmerzhaften Prozess oder so, sondern es gab einfach keinen Prozess. Der ist einfach eines Tages weg. Der war natürlich davor als Investmentbanker und so war der natürlich, oder Hedgefondsmanager, war er natürlich sowieso auch immer viel auf Arbeit und so. Das ist jetzt nicht das Ding, aber sie hatte eben kein Gefühl dafür, dass irgendwas jetzt schwierig zwischen ihnen sein könnte. Und das Buch muss letztlich drei Aufgaben oder sie muss dann in der Folge drei Aufgaben bewältigen. Sie muss sich um die Kinder kümmern. Sie muss sich nach Jahren als Hausfrau wirklich in dieser Rolle wieder eine eigene Existenz irgendwie aufbauen. Zu überlegen, was mache ich jetzt eigentlich? Und sie muss natürlich mit dieser Situation, mit diesem Verrat ja letztlich an dem, was sie dachte, ist ihre Familie, umgehen. Und genau, ich habe es gestern erst ausgelesen, deswegen ist es noch frisch. Die Eindrücke sollten noch da sein. Also frag einfach,
ja,
was dich interessiert.
Lass uns mal ein bisschen, was mich interessiert, ist so ein bisschen die Ausgangssituation. Lernen wir die Leute in der Ehe noch kennen oder ist das dann schon Rückschau? Also wo setzt dieser Text ein? Und ich nehme an, er ist aus ihrer Perspektive geschildert. Ist das richtig?
Es ist komplett ihre Perspektive. unter anderem ja auch, weil er gar nicht viel zu sagen hat. Ja. Also er möchte ja auch gar nicht viel sagen. Sie versucht ja auch zu verstehen, hat aber einfach nicht viel Ansatzmaterial, mit dem sie arbeiten kann. Ne? Ja, also der Text beginnt noch kurz mit der Ehe. Und zwar ist Anfang Corona und die fliehen eben auf das Haus, also ins Haus auf dem Land oder an der Küste, weil sie halt sagen, okay, das ist ja viel angenehmer, die Zeit zu verbringen, die Corona-Zeit. Und dort kommt dann eben dieser Anruf. Das heißt, wir haben noch ganz kurz den Ehemann so mit drin. Mm. Und dann haben wir noch so die Situation, wie sie es zum Beispiel den Kindern sagen oder so. Aber er ist schon sehr schnell aus dem Ganzen raus. Ja. Und später gibt es dann, das ist ja auch so ein Klassiker bei so Strukturen, dass man erstmal anfängt mit dem schlimmen Moment und dann gibt es so eine Rückblende, wo dieses Kennenlernen geschildert wird und diese Ehe, und da findet er so ein bisschen statt. Aber es ist nie so, dass du wirklich mit ihm, also dass du ihn so wirklich als Teil der Familie, also ihm näher kommst dabei, sondern eher so, es gibt dann halt so Erinnerungen daran, wie sie sich kennengelernt haben und wie er auf sie gewirkt hat oder wie es mit den Kindern war. Aber dadurch, dass der halt die ganze Zeit gearbeitet hat, ist es dann eher so, da geht es dann eher um die Aufteilung und solche Sachen.
Okay, und ich meine, wenn man jetzt sowas hört, dann hat man natürlich immer sofort den Verdacht, hä, man muss das doch merken. Es muss doch irgendwie, also was ist da genau los? Und ist das das, was das Buch so ein bisschen zerstreuen kann? Also geht es eigentlich primär darum, wie geht man mit sowas um, wenn sowas tatsächlich passiert? Oder ist das, was so hängen bleibt, eher die Frage danach, wie bemerke ich das, wenn ich doch in so einer Beziehung vielleicht einen blinden Fleck habe für meine eigene Ehe? Weil das würde mich nochmal interessieren, bevor wir dann über Ihre konkreten Herausforderungen sprechen, zu denen ich auch ein paar Fragen habe.
Ja, also ich glaube, das ist ein guter und ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, das ist aber auch einer der Gründe, warum das Buch so populär geworden ist und warum das auch so ein Conversation Starter, wir kommen nochmal hin, werden wird und auch schon ist, weil eben dieses Gefühl, du weißt nicht, du denkst, du kennst jemanden und dann im nächsten Moment merkst du, ich kenne ihn gar nicht und ich habe irgendwie, oder ich kenne eine Version von ihm, die einfach irgendwie offensichtlich nicht stimmt. Und ich glaube, was das Buch schon ganz überzeugend schafft, aber natürlich auch dadurch, dass er kaum vorkommt, dieser Mann, ist, zumindest in diesem Narrativ ist es einfach so, es gab einfach keine guten Anzeichen. Es gab einfach nichts. Sie versucht dann auch im Nachhinein wirklich zu überlegen, was könnte es denn gewesen sein, wo könnte es, aber das, was sie dann rausfindet, was es sozusagen als Anzeichen hätte geben können, das ist wirklich so gering, dass du sagen würdest, jede Beziehung hat nach irgendwie 10, 20 Jahren mit Kindern und Beruf und Stress dieses, dass man abends nicht unbedingt noch so viel Lust hat zu erzählen oder dass man sich freut, wenn man seinem Hobby nachgehen kann oder sowas.
Was also ja auch was gibt, Gutes ist,
genau,
also man soll ja auch sein eigenes
Leben. Genau, also es gibt sozusagen nichts, wo man wirklich sagen könnte, okay, das hättest du sehen können auf diese Weise. Vielleicht kommen wir später nochmal zu der Erzählerin und ihrer Naivität in anderen Bereichen. Da würde ich sagen, gibt es schon Sachen, wo man sich fragt, ist das dein Ernst?
Ja.
Aber erstmal zu dieser Frage nein.
Okay, und dann frage ich mich nämlich Folgendes. Du hattest erwähnt, dass die eigentlich gutes Geld verdienen, dass sie zumindest ein soziales, ökonomisches Netz hat. Also sie wird nicht, sie bleibt zwar zu Hause, aber sie ist zumindest jetzt nicht unmittelbar von Armut bedroht. Und ich frage mich, denkst du, das ist eine Entscheidung, die die Autorin getroffen hat, damit sie sich auf dieses Emotionale konzentrieren kann, was diese Beziehung betrifft? Denn ansonsten würde man ja auch vielleicht sehr schnell diesen Aspekt haben von geschiedene Frauen sind einfach sehr, und alleinerziehende Frauen auch sind sehr viel schneller von Armut betroffen. Ist das ein Thema, das die Autorin verhandeln will oder sagt sie ganz bewusst, ich gebe dir so eine ökonomische Situation, dass sie sich zwar durchaus überlegen muss, wie will ich jetzt leben, wie verdiene ich jetzt mein eigenes Geld, aber so, dass es keine existenziellere Ebene bekommt, damit all das, was wirklich existenziell verhandelt wird, eher auf diese Ehesituation gemünzt
werden
kann?
Okay, jetzt müssen wir quasi zur Realität kommen, weil das ist ja ein Memoir.
Ja.
Und diese Frau stammt aus einer unfassbar, ich hatte es schon mal angedeutet, unfassbar reichen Familie selber.
Also die Autorin auch.
Die Autorin.
Ja.
Das ist wirklich High Society New York. Also der New Yorker hat irgendwie herausgearbeitet, dass sie selbst in der Scheidung wohl noch einen Treuhand hatte, der irgendwie so zwischen 40 und 100 Millionen lag, den sie für sich noch hatte. Und das ist auch was sie im Buch nicht erwähnt. Darauf geht sie auch nicht ein auf den Vorwurf und tut so, als ob sie sozusagen auf der Straße, also wenn jetzt der Mann nicht mitmacht, dann geht es ganz schlecht. Es gibt beim Geld so zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, der Mann hat sich ums Geld gekümmert und sie hat sich einfach komplett quasi einfach gesagt, okay, dann kümmer du dich um die Konten, mach das einfach. Die haben einen Ehevertrag geschlossen, wo der Mann am Ende nochmal so extra, also die hat sich auf einen Ehevertrag eingelassen, wo alles, was man verdient, gehört einem selber. Das heißt, der Mann geht die ganze Zeit zur Arbeit. Das heißt, wenn die sich scheiden, hat er dann halt die ganze Kohle, die er verdient hat und sich weggelegt hat, hat er selber. Aber alles, was man sich zusammen kauft, gehört beiden und wird aufgeteilt.
Was ist denn das für ein Vertrag?
Das ist ein richtig dämlicher Vertrag, weil sie kauft dann, sie hat Treuhandvermögen von ihren Großeltern und was weiß ich, also zwei Treuhandfonds, und die löst sie auf, um diese Wohnung in New York und dieses Haus auf Martha's Vineyard zu kaufen. Das heißt, ihr ganzes Vermögen oder ein Großteil ihres Vermögens geht halt in diese gemeinsamen Immobilien, die dann ihm auch mit zustehen. Und dann erfährt sie halt später, dass der, und ich meine, der hat halt einen Top-Job, ne, oder Top-Jobs verschiedene dann, dass er halt Millionen hat. Und sie denkt halt immer, er hat halt nur eine ganz bestimmte Summe quasi für das gemeinsame Konto immer, was sie zur Verfügung hat, und ist auch immer, achtet so darauf, dass sie möglichst auch sparsam in Anführungszeichen lebt, während er sich noch seine Rolex-Uhren kauft und in einen Tennisclub geht. Das heißt, was das Buch vielleicht zeigen kann, ist, und das ist ja wirklich ein Thema, Frauen müssen sich in den Ehen um ihre Finanzen mitkümmern, die dürfen das nicht abgeben, weil es ist so klischeemäßig sehr verlockend zu sagen, ja, dann mach du mal. Mhm. Aber wenn dann so ein Eheende kommt, ist halt die Person, die einen Blick auf die Finanzen hat und einen Blick dafür hat, wie das funktioniert, in der wesentlich besseren Lage. Und das spielt dann auch später eine Rolle, denn er will dann diesen Ehevertrag durchsetzen. Und das setzt sie dann halt extrem unter Druck. Das ist sozusagen die eine Ebene, über die wir super reden können. Die andere Ebene ist aber, die sind unfassbar privilegiert. Und das ist, die sind auf eine Weise privilegiert, dass ich beim Lesen echt so dachte, also dass es mir beim Lesen zwischendurch dann schwerfällt, Mitgefühl zu empfinden. Das muss ich ganz ehrlich so sagen, wo du einfach so denkst, so, also weißt du, es ist, also ein Beispiel. Die Stiefmutter von ihr.
Also die Frau des Vaters.
Genau, also die hat dann, die Mutter und der Vater, die haben sich getrennt damals, und der Vater ist dann irgendwann tot, aber diese Frau des Vaters, die neue Frau des Vaters, zu der hat sie halt ein super Verhältnis. Und die haben dieses Grundstück auf Martha's Vineyard, und die Schwiegermutter kauft dann einfach den Wald daneben.
Die Stiefmutter oder die
Stiefmutter?
Ach so,
Ich komme immer durcheinander, genau, die Stiefmutter. Die kauft dann den Wald daneben für ihre Tochter oder Stieftochter, weil, damit sie mehr Privatsphäre haben. Einfach, weißt du, so.
Naja, klar, das mache ich auch immer, wenn ich mich nach Privatsphäre sehne, dass ich irgendwelche Wälder kaufe.
Und der Mann, der hat irgendwie mit Geburtstagen nicht so viel am Hut, aber an einem Geburtstag kauft er ihr dann so einen Privatstrand, so auf der Insel. Und ich finde alleine schon diese Art zu denken, man kann sich irgendwie das ganze Land da einfach wegkaufen. Und das kann man auch, weil man das Geld hat und weil es halt so funktioniert.
Voll.
Das kotzt mich schon so sehr an. Also in dieser ganzen Klimasituation, in dieser ganzen Situation, wie wir stecken, und dann schreibt sie noch über Corona und dass sie so unfassbare Angst hat, sich anzustecken, aber sitzt da in diesem riesigen Haus und kann sich alles kommen lassen, wie sie es braucht. Also da muss ich sagen, da geht mir schon manchmal so, da denke ich dann manchmal schon so, okay, du lebst so krass einfach in so einer Blase, dass ja, du erzählst eine Ehegeschichte, so dieses Gefühl, ich kenne den anderen nicht. Diesen Teil kann ich nachvollziehen, auch diesen Teil mit, wir müssen mit dem Geld beide gucken, nur realistisch ist es halt trotzdem so. Also weißt du, zwischendurch wird es zum Beispiel zu ihrem großen Problem, dass sie im Privatclub Schwierigkeiten kriegt, in denen sie und ihr Mann sind, und dann die Frage quasi, wie die anderen damit umgehen und so, und wir können da gerne auch nochmal drauf kommen. Aber ich hatte schon beim Lesen wirklich bei Situationen so ein sehr ungutes Gefühl, was bei mir inzwischen auch gar nicht mehr weggeht, weil ich finde, das ist eins der großen Probleme unserer Zeit einfach, dass es Leute gibt, die viel zu viel Geld haben und mit Natur und Umwelt und mit ihren Mitmenschen auf eine Weise umgehen, die einfach nicht okay sein sollte. Und das ist halt, da ist sie eine Vertreterin davon, auch wenn sie jetzt da in einer schweren Situation steckt. Und ich finde, das muss man mitbesprechen, wenn man solche Bücher bespricht, weil sonst ist es so, dann sind das immer so, wow, und dann dieses krasse Leben, was die führen und sowas. Und das ist nicht wow, das ist einfach scheiße. Also, ja.
Josef, ich muss deinen kleinen Rant, den ich übrigens sehr, sehr unterhaltsam finde, kurz unterbrechen, weil ich habe so viele Fragen, seitdem du mir so detailliert davon erzählst, weil es handelt sich ja jetzt hier anscheinend also um eine wahre Begebenheit, und gleichzeitig frage ich mich, oder wundert es mich, dass es unter den geschilderten Umständen tatsächlich so einen Hype erfährt. Ich frage mich ein bisschen, ob wir es hier eigentlich nicht auch durch diese Aufdeckung dieses weiteren Treuhandfonds, nicht auch mit so einer Art Situation zu haben wie bei dem Salzpfad. Wir erinnern an dieses Memoir über den Salzpfad von einer Frau, die ihr Haus verliert, die mit einem schwerkranken Mann eine Wanderung macht, und ganz, ganz viele Menschen identifizieren sich damit und hypen dieses Buch und gehen den Salzpfad nach und so weiter, und dann kommt raus, aha, der Mann scheint nicht unbedingt so krank zu sein, wie gesagt wurde, und das Haus ist auch nicht einfach verschwunden. Also das heißt, falsche Tatsachen aufbauen. Da musste ich irgendwie gerade dran denken, weil du meintest, okay, die haben noch mal mehr Geld, als es im Buch überhaupt geschildert wird. Und auch das ist ja etwas, was jetzt so ein bisschen, also ich meine, vielleicht macht es auch keinen Unterschied, wenn du im Buch schreibst, du kannst dir Strände kaufen und dann hast du noch 3 Millionen mehr. Okay, dann kaufst du dir halt noch 3 Strände. Das macht dann auch nicht macht für die Leute in der Range keinen Unterschied mehr. Aber irgendwie kommt es mir so vor, als wäre das jetzt kein Buch, was den eigenen Reichtum irgendwie kritisch hinterfragt, sondern als ob es wirklich rein darum geht, um diesen Schicksalsschlag dieser verfehlten Ehe geht.
Ich glaube, diese Ehe ist schon quasi so, und das, was da erzählt wird, kann man sich schon ganz gut drauf verlassen, weil sie da auch sehr ehrlich ist. Das muss man schon sagen. Sie macht sich auch sehr verletzlich in diesem Buch, auf jeden Fall, und deckt auch oder erzählt auch ihre eigene Naivität mit. Wobei ich da nicht sicher bin beim Lesen, ob sie wirklich ihre eigene Naivität bis zum Letzten durchdringt. Also manches wirkt auch wie unfreiwillig bloßgestellt, sage ich mal. Ja, ansonsten würde ich sagen, also das ist schon in dem Sinne authentisch. Ja, und der Rest mit dem Geld, das ist einfach, boah. Also sie reflektiert es schon.
Ja.
Sie sagt, ich habe Privilegien und sagt das immer wieder. Aber sie sagt das auch auf eine Weise, wo ich so denke, ich gebe dir kurz ein Beispiel. Sie arbeitet pro bono als Anwältin, weil sie ist als Anwältin ausgebildet, aber hat dann halt nie so richtig viel Zeit gehabt, da drin zu arbeiten, weil sie lernt auf der Arbeit ihn kennen und dann kommen die Kinder und danach ist sie halt raus. Ne? Das heißt, sie hat das nie so richtig gemacht, aber sie macht dann halt einfach, ja, ehrenamtlich arbeitet sie. Und sie versucht für Leute Green Cards zu bekommen. Also vor allem Minderjährige, die geflüchtet sind und eben in den USA sind, und für die versucht sie Aufenthaltsgenehmigungen zu bekommen. Und dann hat sie mit einer Familie zu tun, wo dieses ganze Aufenthaltsding davon abhängig ist von dem Vater, weil der halt irgendwie geflohen ist in seinem Land und da Probleme hatte, und über den, der will seine Familie quasi mitziehen, die Familie ist auch da, und dann stirbt dieser Vater an Corona. Und dann nutzt sie diese Geschichte, um irgendwie zu sagen, ja, und ich weiß ja, meine Probleme sind gar nicht so groß und andere sterben hier an Corona und ich nicht, und das ist sozusagen so, und das finde ich ist auf so eine Weise, das gefällt mir nicht. Mir gefällt es nicht, wenn man die Notsituation von wem anders dann so rein erzählt, nur um zu zeigen, dass man super reflektiert ist und weiß, ich habe Privilegien, und dann im nächsten Moment, keine Ahnung, wieder von seiner großen Kunstsammlung oder so erzählt. Und ich habe so das Gefühl, dieser Strang, dass sie pro bono als Anwältin arbeitet, das gibt so 2, 3 Stellen, wo es darum geht, wie sie sich für diese Frauen einsetzt. An einer Stelle kann sie es dann nicht so gut, weil sie so mit ihren Problemen beschäftigt ist, und später kann sie es dann besser und dann merkt man, sie ist jetzt mehr bei sich. Aber ich muss dir ehrlich sagen, dieser Strang ist für mich nicht, also bei der Ernsthaftigkeit des Themas, Aufenthaltsbestimmungssachen, Green Cards, was das für die Leute bedeutet, ist dieser Strang halt so ein bisschen leider so. Also der ist so reingearbeitet, sie schreibt da auch offen und ehrlich drüber, und gleichzeitig wirkt es trotzdem so ein bisschen so, wie wenn du so eine Serie guckst über so reiche Leute und die erzählen dann, und dann haben sie halt noch irgendwie so ihr Charity-Projekt. Weißt du,
ja,
was ich meine?
Voll. Na, das bringt mich aber zur nächsten Frage, weil ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob sie schon vorher Bücher geschrieben hat. Also ich würde gerne so ein bisschen über das Literarische sprechen.
Also sie hat, tatsächlich kann ich dir gleich sagen, sie wollte Bücher schreiben, und dann hat ein Crack in ihrem Kurs gesagt, sie kann nicht schreiben, und dann hat sie entschieden, sie kann nicht schreiben, und dann hat sie nie wieder was geschrieben, quasi mehr oder weniger, hat dann als Anwältin die Ausbildung gemacht, war dann eben, wie gesagt, lange Zeit zu Hause und fängt dann irgendwann in diesem schmerzhaften Trennungsprozess an, wieder zu schreiben.
Also niemals hören, wenn Greg sagt, du kannst nicht schreiben.
Genau, und gleichzeitig denkt man sich aber auch, muss man sich von einer einzigen Person irgendwie in einem einzigen Kurs sagen, okay, ich schreibe nicht mehr. Also auch das ist so, das erzählt sie so, dann sagt sie so, und dann habe ich gemerkt, ich kann ja doch schreiben, und ich denke mir so, ja, aber du hättest es doch auch einfach da schon, also es ist wirklich teilweise diese Naivität, mit der sie da rangeht, wenn die echt ist, dann ist es schon auch schon auch echt Wahnsinn. Also dann merkt man auch, dass vielleicht dieses Leben in so einer Blase halt auch nicht nur gut tut, weil man sozusagen so weg ist von allem anderen und so in so einem eigenen Ökokosmos aufgewachsen ist. Dass,
lass mich, ja, aber lass mich nochmal eine fiese Frage stellen vielleicht. Kann sie denn schreiben? Ich meine, wir reden hier immer über Literatur und deren Qualitäten und versuchen das differenziert zu betrachten. Wo liegen die Stärken dieses Buches? Weil wir haben jetzt viel über das Inhaltliche gesprochen und gerade bei einem Memoir ist das, glaube ich, auch wichtig, darüber zu sprechen. Lohnt sich das, das zu lesen? Muss ich mich mit jemand anderem an dessen Geschichte erinnern oder hat das mit mir nichts zu tun? Was gibt mir dieses Buch? Wir haben das schon so ein bisschen eingegrenzt gerade. Aber wie sieht es literarisch denn aus?
Ich würde sagen, es sieht so aus, dass sie kann flüssig schreiben. Also, und das meine ich nicht böse, aber es ist einfach sozusagen so, du Lynn lacht jetzt.
Also, es ist wirklich okay. So, als ob ich dir jetzt was zu lesen gegeben hätte und du versuchst so ganz diplomatisch mir zu sagen, naja, also es das, ist flüssig das, geschrieben.
Das Problem ist ja immer, wenn man sagt, die kann nicht schreiben, dann sagen dir 50 andere, ja, das ist doch super geschrieben. Ja, was bist du für ein arroganter Depp? Also, und es mag ja auch sein, das Ding ist einfach, das lässt sich super durchlesen. So.
Ja.
Das, man rutscht da durch. Es gibt aber keinen literarischen Widerstand. Es gibt nichts, wo man hängen bleibt, so richtig, meiner Meinung nach. Es ist in 5 Teile organisiert. Es arbeitet mit Rückblenden, das hatte ich schon gesagt. Es ist vom Aufbau so, wie man sich das vorstellt, dass man sowas aufbauen könnte. Es ist von der Grundhaltung der Erzählerin, vom Erzählton so, dass sie sehr offen ist, was finde ich für so ein Memoir total wichtig ist. Also einfach quasi wirklich hinzugucken. Und es nutzt so ein paar Sachen, die sich quasi im Erzählen so bewährt haben. Ich musste zum Beispiel an Habi Habich denken, weil es macht immer am Anfang von den 5 Teilen und auch zwischendrin mal, gibt es so einen Adlerhorst quasi, der auf dieser Insel ist, unweit des Hauses. Und den fand halt der Mann eigentlich voll spannend. Und dann
haben sie den auch gekauft?
Den haben sie nicht gekauft, aber da gucken sie immer. Ne? Das sind dann ihre Adler sozusagen und dann gehen sie da halt immer hin und dann geht es natürlich darum, dass die Adler dann eine Familie bilden und die Jungen großziehen und dann fliegen die irgendwie raus und so weiter. So, das heißt, das ist irgendwie alles so da und das macht alles irgendwie Sinn. So, und ich würde sagen, da waren auch genug, also weiß ich nicht, wie viel sie da selber gemacht hat und wie viel da auch Diskussion mit den Lektoren war, aber das ist so ein Buch aus Amerika, wo du einfach merkst, zack, geht direkt rein, Sprache klar, du kommst hier durch, du hast diese ganzen Settings, die ich schon gesagt habe, das ist ja auch in Serien so, dass diese amerikanischen reichen Leute-Settings war ja Setting für extrem viele Geschichten in letzter Zeit. Ne? Das heißt, du hast so alles da, es hat so ein Blockbuster-Feeling irgendwie. Und da würde aber halt auch mein Kritikpunkt ansetzen, wenn du nach der literarischen Qualität fragst, weil wenn man das vergleicht mit Annie Ernaux oder mit Rachel Cusk oder so, die ja, oder Connie Palm, die ja auch über Beziehungen geschrieben haben, dann ist das halt von einer Oberflächlichkeit, muss man dann wirklich sagen, ja, sie ist offen, ja, sie ist entsetzt und es ist alles nachvollziehbar und sie schildert das wirklich auch gut und sie ist wirklich auch, sie versucht auch wirklich quasi so, ja, wirklich reinzugehen. Aber man merkt einfach, da fehlt total die Schärfe in den Beschreibungen, die Schärfe in den Gedanken, auch vielleicht die Mittel, wirklich Dinge zu beschreiben. Also das ist, abgesehen von der Frage, ob man das jetzt findet, kann schreiben oder kann nicht schreiben, sie kann offensichtlich so schreiben, dass es ganz viele Leute super lesen können und super lesen wollen, also kann sie schon schreiben. Aber auf der anderen Seite halt, weißt du, wenn ich Cast lese oder Anno lese oder so und die über Beziehungen schreiben, dann habe ich das Gefühl, ich gehe wirklich in so eine Beziehung rein. Und ihre Erzählungen sind halt schon sehr, sehr oberflächlich dann. Also dieses Entsetzen, das ist echt, das kann man gut nachvollziehen und da was drüber lernen, dieses, ich kenne diese Person gar nicht, aber die schildert halt ihren Ehemann auf eine Weise, dass der wirkt, als ob der irgendwie so dieser Typ von 50 Shades of Grey wäre. Ungefähr so viel Dimension, so viel Dimension hat der. Der ist irgendwie gut aussehend, der verdient super viel Geld, der spielt gern Tennis und früher hatte er mal so eine schwierige Vergangenheit. So. Und wahrscheinlich hat er irgendwelche Trauma, deswegen konnte er auch gar nicht anders, weil sie will auch nicht aufhören, ihn quasi zu lieben, sondern sie liebt ihn halt bis ans Ende und irgendwie, dann hat sie halt so ihr Gefühl, ja, es geht halt nicht, aber so. Das ist halt sowas, wo ich so denke, jeder Partner aus diesen anderen, von diesen anderen genannten Autorinnen, da hatte ich wirklich das Gefühl, die schonen den gar nicht, die schonen aber auch sich überhaupt nicht. Mhm. Und die schreiben eben nicht nur rein, ja, ich reflektiere das mit, dass ich irgendwie privilegiert sind, sondern die gehen da viel tiefer rein. Ja, die gehen in alles rein.
Noch die anderen, noch die Leserschaft auch, ne? Und das ist ja auch so ein Thema. Das kommt immer drauf an, was will man von so einem Buch? Und wenn man einfach mal so voyeursmäßig in so eine Ehe von so superreichen Leuten reinschauen will, okay. Aber wenn ich irgendwie auch selber vielleicht mich da drin irgendwie finden möchte oder sehen will, wie ich darin gar keinen Platz habe, weil das einfach eine ganz andere Welt ist, dann gehört einfach noch was anderes dazu, wie du das auch schon gesagt hast. Und ich musste auch gerade an unseren britischen Autor denken, den du mal mitgebracht hast, der auch bei Netflix verfilmt wurde in der Serie, wo es um den Missbrauch in der Kindheit geht und der auch Patrick Melrose, wo auch so eine ganz andere gesellschaftliche Blase eine Rolle spielt und auch, da geht es jetzt nicht speziell um Beziehungen, aber wo man ja auch einen anderen Zugriff hat, wo man einfach merkt, das verlangt einem auch was ab. Und ich meine, ich will es mal kurz ein bisschen weiter fassen und ein bisschen einordnen zum Schluss irgendwie, weil wir haben eine riesige Diskussion im Moment darüber, dass sich Bücher immer mehr verflachen, dass auch Bestseller immer mehr verflachen. Und es gibt gerade diese Debatte auch ganz viel in Bereichen, wo mit ganz starren Tropes gearbeitet wird. Also in der Genre-Literatur zum Beispiel, bei New Adult beispielsweise findet man das immer wieder, wenn man bei Instagram sich das ein bisschen anguckt, dass sich lustig gemacht darüber wird, wie einfach diese Geschichten gestrickt sind. Und gleichzeitig, wie die Autorinnen immer darauf verweisen, wir versuchen, unsere Geschichten mehrdimensionaler zu schreiben, aber spätestens bei den Verlagen stoßen wir dann auf Widerstand, weil die wollen halt verkaufen und die Leserinnen wollen irgendwie wissen, worauf sie sich einlassen, und dann setzt das Rad sich so in Gang, das dafür sorgt, dass diese Geschichten immer und immer wieder reproduziert werden. Und das ist eben kein reines Genreproblem. Das passiert auf allen Ebenen und mit allen literarischen Büchern, die, wenn es darum geht, dass irgendjemand mehr und mehr Geld mit diesen Sachen machen will oder einfach Geld verdienen will, um irgendwas zu halten. Da geht es ja jetzt nicht um große Summen bei Büchern, generell nicht mehr. Und genau dieses Problem wird natürlich durch solche Bücher vielleicht auch noch verstärkt, weil es liest sich gut weg, die Leute geben Geld dafür aus, die kaufen und lesen das, und dann denken sich andere wieder, naja gut, dann muss ein Buch so sein, damit es funktioniert.
Genau, dann muss ich alles, was irgendwie ein bisschen kompliziert ist, einfach mal rausstreichen.
Richtig.
Lieber. Und das ist ja auch das, warum wir hatten ja vorhin kurz diesen Aspekt mit diesen Adlern, und das ist für mich zum Beispiel auch so ein Beispiel, weißt du, ich habe habe ich nicht gelesen, aber du ja und viele andere, und wenn du es magst, dann heißt es, weil du einfach Landschaftsbeschreibungen, Tiere, diese ganzen Sachen extrem schätzt und da extrem drin bist, dann heißt das, das ist auf eine Weise literarisch gearbeitet, die muss qualitativ hoch sein, sonst würdest du es nicht mögen. So. Und ich habe das auch von vielen anderen gehört. Das heißt, dieser Habicht ist dann nicht einfach nur mal da, damit man irgendwie noch einen Habicht rumfliegen hat im Buch, sondern der spielt eine Rolle. Diese Auseinandersetzung mit der Natur spielt eine Rolle, und da wird Trauer mitverarbeitet. Und hier hast du halt das Gefühl, wird halt einfach am Anfang des Kapitels gesetzt, und die Reflexionsebene und diese Tiere sind halt einfach nur dafür da, um irgendwie ganz platt dir wirklich ganz klar nochmal zu zeigen, guck mal, die da in ihrem Horst, die haben eine Familie, und dieser Mann fand doch eigentlich die Adler auch so toll, und der sollte doch auch einfach nur diese Familie lieben sozusagen, aber das ist doch eigentlich der natürliche Gang der Dinge, so.
Ja.
Und es gibt einfach auch Stellen, wo man sagen muss, in diesem Buch, wo wir gerade bei natürlichem Gang der Dinge sind, das ist halt auch eine krass konservative Beziehung, die beiden haben. Also sie sagt zum Beispiel, an einer Stelle reflektiert sie darum, dass die Familie jetzt den Anführer verloren hat. An einer anderen Stelle bei ihrem ersten Date oder einem ihrer frühen Dates sagt er dann zu ihr, jetzt sag mir, dass du mich liebst, und dann sagt sie es und fühlt sich so voll. Und an einer anderen Stelle geht es darum, dass sie jetzt ihren Vater verloren hat, aber ihren Märchenprinzen gefunden hat. Und dann, weißt du, das ist halt auch schon so, das ist so, also wirklich, wo du wirklich so da sitzt und denkst so, bitte emanzipier dich ein bisschen mehr, das kann doch wohl nicht dein Ernst sein, dass du mit dieser Haltung an alles rangehst auch, weißt du, das meinte ich auch mit dieser Naivität, wenn du da startest und dann ein bisschen reflektierst, dann ist das halt überhaupt nicht ansatzweise da, wo andere Autoren, Autorinnen wühlen und sich beschäftigen. Weißt du, wir könnten auch Alice Munro bringen zum Beispiel oder sowas, und deren Beziehungsanalysen quasi, die in Kurzgeschichten erzählt werden oder so. Also es ist einfach so meilenweit auf einer ganz anderen Oberfläche sozusagen, dass man klar da mitgehen kann, klar diese Geschichte erzählen kann, aber das, was du gesagt hast, das ist ein Problem, und das ist auch ein Problem, das auch dieses Buch betrifft, meiner Meinung nach. Was vom Tage übrig blieb.
So, Josef, wir sprechen heute zum Schluss über eine Autorin, über die hier bei uns in Deutschland gar nicht so viel in Erfahrung zu bringen war, von der ich dir aber trotzdem erzählen will, was ich rausgefunden habe. Wir gehen nach Japan. Wir befinden uns in Nihonbashi, einem Viertel Tokios, also der japanischen Hauptstadt, das sich zur Geburt unserer Autorin bereits im Wandel befindet. Wir reden über Hasegawa Shigure und nicht durcheinander kommen. Hier sind Vor- und Nachname immer umgedreht angegeben, das heißt Shigure ist der Vorname. Und Shigure wurde als älteste Tochter von Torataro und Taki geboren. Ihre Eltern waren Rechtsanwälte und Mitglied der Stadtverordnetenversammlung in Tokio. Die Mutter stammt aus einer Familie rangniederer Samurai. Wir sind mit diesem System von Rängen bei den Samurai jetzt im Podcast persönlich nicht so betraut. Ich weiß nicht, wie es bei den Leuten aussieht, die uns zuhören. Was man aber sagen kann, ist, dass das einfach eine gut situierte Familie mit Einfluss gewesen ist. Shigure hat 2 Brüder und 4 Schwestern, sehr gesegnet mit Kindern, und hat vom 5. bis zum 12. Lebensjahr die Volksschule besucht. Und ich war ganz überrascht, weil dort gar nicht so viel von dem gelehrt wird, was wir hier so heute als Unterrichtsfächer haben. Also Shigure hat noch neben Rechnen und Lesen explizit Gedichte schreiben gelernt, Tanz, traditionelle Spiele und die Teezeremonie und die Kunst des Blumenarrangierens. Und ich weiß nicht, ich will hier nichts romantisieren, aber das klingt nach einem Stundenplan, der mir auch gefallen hätte. Es klingt irgendwie alles so ruhig und friedlich und bedacht auf kleine Bewegungen der Hände. Das hat mir sehr gefallen. Ich habe gerade gemerkt, ich habe dir noch gar nicht erzählt, wo wir sind. In welcher Zeit? Du hast dir das jetzt vielleicht schon gedacht, dass wir nicht von heute sprechen. Shigure ist geboren am 1. Oktober 1879, also in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie stand dann ab dem 14. Lebensjahr im Dienste eines Markgrafen, wo sie Sitten und gute Manieren gelernt hat. Das war auch eine übliche Sache für höhere Töchter. Und abends hat sie die Gelegenheit genutzt, um Bücher zu lesen und sich weiterzubilden. Und ich will dir noch ein bisschen was über die Zeit erzählen, in der sie groß wird. Der Nihonbashi ist ein Fluss und eben auch der Name des Viertels, durch das dieser Fluss fließt. Und als sie Kind ist, überquert sie diesen Fluss noch auf einer alten Holzbrücke. Als Erwachsene jedoch hat sie diesen Fluss dann auf der neu gebauten Steinbrücke ersetzt, die es bis heute gibt. Auch die Uferbebauung verändert sich im Laufe ihres Lebens dramatisch. Aus einfachen Lehmlagerhäusern werden so westlich inspirierte Kaufhäuser. Der Lebensstil verändert sich. Und heute ragt über dieses ehemals traditionelle Handelsviertel die Skyline des Tokioter Finanzviertels. Also man kann sich vorstellen, dass auch ihre Kindheit von diesen Veränderungen stark geprägt worden ist. Mit 17 erkrankt sie an einer Rippenfellentzündung und kehrt deswegen in das elterliche Haus zurück. Und ein Jahr später, sie ist jetzt volljährig, forciert ihr Vater, dass sie heiratet. Und zwar den zweitgeborenen Sohn eines Eisenhändlers. Mit dem zieht sie dann auch von der Großstadt aufs Land. Eine weitere große Veränderung, mit der sie konfrontiert ist. Die Ehe selbst ist extrem glücklos. Ihr Mann ist spielsüchtig, pendelt unentwegt nach Tokio und gibt dort sein Geld aus. Die Frau bleibt auf dem Land zurück. Und er wird letztendlich von der Familie auch enterbt. Und 1905 findet diese Ehe dann auch ein Ende und sie reist zurück nach Tokio und wohnt dann dort wieder und entfernt sich so weit wie möglich von diesem Ehemann. Sie hat zu dieser Zeit bereits erste Erfolge als Autorin. Wir gehen 4 Jahre zurück. 1901 reicht Shigure ein kleines Stück namens Glut. Also die Stücke sind nicht übersetzt, aber ich habe das jetzt mal frei übersetzt, um ein bisschen besser darüber sprechen zu können, weil ich diese ganzen Titel natürlich auch nur mehr schlecht als recht wiedergeben könnte. Bei einem Wettbewerb ein, sie erhält einen Sonderpreis. 1905 kriegt sie für ihr Stück Klang der Gezeiten einen weiteren Preis bei einem Wettbewerb und im selben Jahr wird auch ihr Stück Blumenkönig aufgeführt mit ganz hochkarätigen SchauspielerInnen dieser Zeit. Und es gibt hier ein ganz krasse Besonderheit, die auch ihren Ruf mit befördert, denn es war ein absolutes Novum in der Theaterwelt damals. Und das bestand darin, dass nicht nur Fotografien der SchauspielerInnen bei dem Theaterstück verteilt wurden wie Autogrammkarten, sondern sie auch einfach Fotos von Shigure selbst verkauft haben. Also Fotos von einer Frau, die Stücke schreibt und die dann auch noch verkauft werden, das hat es bis dahin einfach nicht gegeben. Und das war irgendwie ein ziemlich bolder Move, sich zu vermarkten. Hat auch ihren Ruf, das hatte ich gesagt, mit begründet. Und wir kommen auch nochmal darauf, worin eigentlich all das bestand, was sie sich da aufgebaut hat. Ihr Stück wurde auch für das traditionelle Tanztheater adaptiert. Ein weiteres Stück mit dem Titel Kirschblütensturm lief 20 Tage lang und wurde insgesamt von 40.000 Menschen gesehen. Also anhand dieser Zahlen kann man sich die Dimension des Erfolgs schon so ein bisschen ausrechnen. Privat läuft es so, dass sie 1916 den damals noch weitgehend unbekannten Schriftsteller Mikami Otokishi kennenlernt, mit dem sie zusammenlebte. Und diese Ehe spiegelt auch auf faszinierende Weise die emanzipierten Werte wider, die für Shigure noch eine große Rolle spielen würden, wenn es um ihre Rezeption geht. Denn die Partnerschaft für die damalige Zeit extrem unkonventionell. Durch diese traumatischen Erfahrungen ihrer ersten Ehe und diesem Kampf für eine formelle Scheidung, daraus ging eben hervor, dass sie ihren Mann niemals geheiratet hat, sondern die in einer Art wilden Ehe zusammengelebt haben. Außerdem war es so, dass ihr Mann mehr als 10 Jahre jünger war als sie selbst und in einer Gesellschaft, in der die Ehemänner traditionell um einiges älter zu sein hatten, hat das auch großes Aufsehen erregt. Die beiden sind 1919 zusammengezogen und bis zu ihrem Tod im Jahr 1941 blieben sie auf eigenen Wunsch hin offiziell unverheiratet. Aber wenn man heute über sie liest, ist oft von einer Ehe die Rede. Aber das ist eben nur im übertragenen Sinne richtig. Ja, ihr Mann stieg in den 1920er Jahren zu einem der gefragtesten und bestbezahltesten Autoren für populäre Belletristik und historische Unterhaltungsromane auf. Und diese Beziehung entwickelte sich daraufhin auch sehr zu so einem kreativen und finanziellen Bündnis. Die beiden hatten eine sehr große Loyalität, obwohl ihr Mann auch so eine Art wildes Leben geführt hatte, ja, viel unterwegs war in der Gesellschaft. Er hat ihre feministische Arbeit unterstützt. Ein Beispiel dafür ist, dass er seine beträchtlichen Einnahmen und Autorenhonorare als Startkapital für eine ihrer Projekte zur Verfügung stellte. Sie hat nämlich 1928 eine Frauenzeitschrift gegründet und als Startkapital diente dann eben sein Vermögen. Und ohne dieses Geld hätte auch das Magazin diese 4 Jahre, die es bestand, kaum überleben können. Und gleichzeitig macht sie seine Arbeit möglich, denn durch seinen exzessiven Lebensstil neigte er da so ein bisschen, dass er die Abgabefristen für seine Fortsetzungsromane verpasste oder irgendwie, naja, vielleicht einfach ein bisschen zu oft verkatert war, um ordentlich daran zu arbeiten. Und in solchen Krisen hat sie dann einfach seine Romane heimlich weitergeschrieben. Und das finde ich jetzt eine interessante Story, weil das zeigt auch nochmal, wir haben da schon gerade eben ein bisschen drüber gesprochen, dass diese Romane auch so gebaut waren, dass es irgendwie gar nicht aufgefallen ist. Wenn du diesen Stil gut imitieren konntest, dann konntest du die Fortsetzungen schreiben und es ist niemandem aufgefallen. Und das, die Veröffentlichungen mussten nicht gestoppt werden und das Geld floss weiter, von dem dann eben auch beide profitiert haben. Es gibt aber auch Rückschläge. Denn ich hatte ja erwähnt, dass sie diese Zeitschrift herausgibt und sie hatte das schon mal versucht. Allerdings konnte sie damals nur 2 Ausgaben herausgeben, denn dann folgte das große Kanto-Erdbeben. Ich weiß nicht, ob du da schon mal von gehört hast.
Nee.
Du schüttelst den Kopf. Das war so eine Art Jahrhundertbeben, das die gesamte Region Tokios erschüttert hat. Das war am 1. September 1923. Und daraufhin sind auch unkontrollierbare Großbrände ausgebrochen. Und man kennt das ja auch aus Asien, so traditionelle Holzbau- und Papierbauweisen, die es heute leider nur noch wenig gibt. Aber dieses historische Viertel, Nihonbashi, die Redaktions- und die Druckräume des Magazins, das ist alles vollständig zerstört worden. Das war einfach alles weg. Und daraufhin mussten sie von einem Tag auf den anderen ihre Arbeit einstellen. Aber sie hat sich nicht unterkriegen lassen. Sie hat dann eben 1928 den zweiten Versuch gestartet, diese feministische Literatur- und Kunstzeitschrift wieder herauszugeben und hat das dann eben auch durchgesetzt. Es erschienen dann insgesamt 48 Ausgaben und es wurde zu einer der einflussreichsten Plattformen für japanische Autorinnen und Künstlerinnen im frühen 20. Jahrhundert. Sie hat in ihrem eigenen Magazin auch ihre die Autobiografie als Fortsetzungsroman erscheinen lassen, was ich irgendwie auch ein tolles Projekt finde, wenn ich mir so vorstelle, man denkt dann so vor jeder Ausgabe darüber nach, was jetzt wieder für eine Rolle spielt im Leben, also welchen Aspekt man da jetzt schildern möchte und welcher Zeit man sich widmet. Sie hat dann noch eine Zeitschrift gegründet, Scheinen hieß die. Das war 1933. Da wurden auch Beiträge von Männern abgedruckt und diese Zeitschrift brachte sie auch in Sonderausgaben für das Militär heraus und unterstützte dann auch Hinterbliebene des Zweiten Weltkriegs. Wir kommen gleich nochmal zu dem Aspekt dieses Krieges in Japan. Sie hat auch sehr eng und erfolgreich mit einer ihrer jüngeren Schwestern zusammengearbeitet, Haruko. Sie war eine talentierte Malerin, Illustratorin und Essayistin. Und man muss sagen, dass diese Zusammenarbeit und diese beiden Schwestern die feministische Kulturszene Japans im frühen 20. Jahrhundert entscheidend geprägt haben. Ein Beispiel für die Zusammenarbeit: Haruko hat zum Beispiel mit der Gründung von Shigure's Magazin die Leitung der Kunst- und Grafikabteilung übernommen. Und da der Markt für Zeitungs- und Buchillustrationen damals fast ausschließlich von Männern dominiert wurde, hat Haruko ihre Position auch genutzt, um gezielt Netzwerke von Malerinnen aufzubauen. Also sie bot Frauen erstmals Raum, ihre Coverdesigns, Zeichnungen und Illustrationen der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Ja, im Krieg ging der Weg der Schwestern dann aber etwas auseinander. Also Shigure hat weiter mit den Mitteln der Kunst den Feminismus gestärkt und Haruko ist an die Front gegangen, um von dort zu berichten und hat sich zur radikalen Nationalistin entwickelt, die den Krieg auch befürwortet hat. Und im August 1941, da sind wir jetzt wieder am Ende des Lebens von Shigure, hat sie eine Hirnblutung erlitten, wurde ins Krankenhaus eingeliefert und ist am gleichen Tag, das war der 22. August, verstorben. Ja, und als erste Dramaturgin des traditionellen japanischen Kabuki-Theaters ist Shigure bis heute eine feministische Ikone. Ihre Schwester hingegen wurde im Nachkriegsjapan totgeschwiegen wegen ihrer Propagandaarbeit und ihrer Unterstützung dieser militaristischen Ideologien. Allerdings muss man auch Shigures Arbeiten nochmal in einem anderen Licht betrachten, denn die Lieferung ihres Magazins an Soldaten hat so ein bisschen vorbereitet, was sich dann auch bei ihr ab 1937 entwickeln sollte. Sie druckte kriegsunterstützende Inhalte und verbreitete diese auch. Da sie aber noch vor dem Ende des Krieges gestorben ist, wurde ihr Werk im Gegensatz zu dem ihrer Schwester nochmal aktiver verbreitet und dieser Aspekt rückt dann eben dadurch auch viel in den Hintergrund. Kommen wir noch vielleicht zu ihren Stücken zurück. Das sind oft historische Stücke, die real existierende Frauen und deren Biografien in den Mittelpunkt stellen und hat sich da eben für andere Künstlerinnen, oft auch Schauspielerinnen, die es gegeben hat, stark gemacht und ihr Andenken aufbewahrt. Leider gibt es bis heute kein einziges ihrer Stücke in deutscher Übersetzung und wer sich bemüßigt fühlt, daran was zu ändern, wir würden das Ergebnis hier im Podcast auch sicherlich besprechen. Als großer Theaterfan könntest du uns da wahrscheinlich auch dann einiges darüber erzählen. Also auf Hasegawa Shigure und wir sehen uns nächste Woche wieder.
Ja, bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Das war Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.